Hier sprechen Petra Tempfer und Bernd Vasari von der WZ. Und wir wollen euch etwas über unseren neuen fünfteiligen Dokumentarpodcast erzählen, der von einer der dramatischsten Naturkatastrophen handelt, die damals ganz Österreich erschütterte.
Wir sind dafür nach Kaltür gefahren, dorthin, wo die Lawine vor 25 Jahren ins Tal stürzte und Häuser und Menschen unter sich vergrub. 31 Menschen starben, darunter zahlreiche Kinder.
Wir haben nach Antworten auf die Frage gesucht, wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte und wer damals die Verantwortung getragen hat. Gibt es überhaupt einen Schuldigen?
Die Kaltürer haben uns auch erzählt, wie sie die Tage nach der Katastrophe erlebt haben. Der damalige Bürgermeister war übrigens Anton Mattle, der heute Landeshauptmann von Tirol ist.
Ihr könnt unseren Podcast Kaltür, der weiße Tod, unter wz.at hören und auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 62. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um Raiffeisen und Russland. Ich gehe der Frage nach, warum die Raiffeisenbank International sich nicht aus Russland zurückzieht, obwohl man schon seit nunmehr gut 2 Jahren immer wieder davon spricht, ja, und was das mit dem plötzlichen Interesse der USA auf sich hat. Ja, vorneweg aber wieder eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ach, was heißt Kleinigkeit? Richtigerweise ist es eine Großartigkeit. Die Dunkelkammer schaffte es bei den diesjährigen Ö3 Podcast Awards tatsächlich aufs Stockerl. Diese wurden heuer zum 4. Mal vergeben, ja, und dank zahlreicher Nominierungen und der Wertung einer Jury aus Fachleuten war es am Ende der 3. Platz. Ja, der 3. Platz. Und das unter rund 1300 nominierten Podcasts. Ja, das ist eine riesen Auszeichnung für dieses noch junge Projekt und es zeigt mir, dass authentischer und transparenter Journalismus nicht gänzlich verloren ist. Ja, ich bedanke mich auch im Namen von Edith Meinhardt, bedanke mich bei euch, der Dunkelkammer Community. Ohne eure Nominierungen wären wir da niemals hingekommen. Ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich verneige mich gerade vor euch. Ja. Gschamster Diener, vielen Dank. Ja, ein Dank auch der 11-köpfigen Jury aus Expertinnen und Experten, der übrigens auch Stefan Lasnik angehört hat. Er selbst hat das bereits offengelegt. Ja, und natürlich durften Jurymitglieder nicht für Podcasts abstimmen, zu denen sie ein nahe Verhältnis haben, also die sie zum Beispiel vermarkten. Dazu gab es für die Jury klare Offenlegungs- und Befangenheitsklauseln. Alles andere wäre ja völlig albern. Ja, wenn ich mich bei Stefan Lasnik schon für keine Stimme bedanken kann, dann aber dafür, dass er und sein Team von Missing Link das Projekt Dunkelkammer überhaupt erst ermöglicht und mitgetragen haben. Ja, das sind auch Therese Iliasch, Annalisa Bier, Konstantin Kaltenecker, Andreas Bichler und mein geschätzter Schnittmeister und Producer Rainer Clement, ja, der mit mir im ersten Jahr Dunkelkammer schon einiges mitmachen musste. Danke euch für den Support. Ja, und dann möchte ich noch all den Ausgezeichneten beim Ö3 Podcast Award gratulieren. Aus dem Missing Link Netzwerk schafften es der Podcast Im Rausch des Lebens von Verena Tietze und Michael Musalek auf Platz 5. Der Podcast Große Töchter von Beatrice Frasel auf Rang 11. Ja, und ganz oben auf dem Treppchen 2024 steht der Podcast Good Vibes von Marcel Clementi. Platz 2 ging an die Lunchbreak Stories von Julia Oswald. Und dann gab es noch einen Newcomer Award und der ging an drei wirklich lustige junge Salzburger namens Glue Boys, die den Podcast Gemeinderatssitzung hosten. Ja, ich habe bei der Awardverleihung wirklich interessante Leute und Projekte kennengelernt und all das hat mir eindrücklich gezeigt, dass da weit ab etablierter Medienhausstrukturen eine sehr lebendige und unglaublich vielfältige Mediengattung entstanden ist. Und ich finde das wirklich lässig, jetzt ein Teil davon zu sein. Ja, und abschließend noch ein Dank an Ö3 für den Podcast Award an sich und da besonders an Danuta Lang, die das Projekt vor etwas mehr als 4 Jahren maßgeblich angestoßen hatte. So, und jetzt an die Arbeit. Diese Episode beginnt mit einem Zitat und es lautet: Diese noch nie dagewesene Situation veranlasst die Raiffeisenbank International, ihre Position in Russland zu überdenken. Wir prüfen daher alle strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank Russland bis hin zu einem sorgfältig gesteuerten Ausstieg aus der Raiffeisenbank in Russland. Zitat Ende. Ja, so hat es der Chef der Raiffeisenbank International, Johann Strobel, Mitte März 2022 in einer Presseaussendung ausgedrückt. Ja, März 2022, das war einen Monat, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Ja, und das ist jetzt eben auch schon wieder 2 Jahre her. Ja, der Krieg dauert nun schon mehr als 2 Jahre und die RBI hat sich nach wie vor nicht aus Russland zurückgezogen. Ja, die dortige AO Raiffeisenbank ist weiterhin gut im Geschäft. Das wurde zwar nach und nach verkleinert, aber es ist eben noch da. Ja, laut dem Geschäftsbericht der RBI für das Jahr 2023 hatte die Bank in Russland Ende des Vorjahres nicht ganz 10.000 Beschäftigte und eine Bilanzsumme von umgerechnet rund 21 Milliarden Euro. Das ist also nicht nix. Ja, und Geld verdienen? Das tun sie auch. Ja, im Jahr 2022 war Russland für ein Ergebnis nach Steuern von rund und umgerechnet rund 2 Milliarden Euro gut. Ja, und 2023 waren es immer noch 1,3 Milliarden Euro. Das war jeweils mehr als die Hälfte des gesamten Konzernsgewinns dieser beiden Jahre. Ja, das ist erst recht nicht nix. Es ist derzeit zwar nicht ganz einfach, Vermögen aus Russland in den Westen zu verschieben. Der Kreml macht da Probleme, aber es gibt Mittel und Umwege. Um die soll es heute aber nicht gehen. Ja, seit 2 Jahren berichtet die RBI, also in wiederkehrenden Abständen, dass sie alle strategischen Optionen für die Zukunft des Russlandsgeschäfts prüfe und das eben bis hin zu einem Ausstieg. Nur steigt sie eben nicht aus. Ja, und so sehr man dort auch immer wieder darauf hinweist, dass man alle internationalen Sanktionsbestimmungen penibel einhält, so sehr macht man dann eben doch Geschäft inmitten einer kriegstreibenden Volkswirtschaft. Ja, fair enough. Die RBI ist nicht die einzige westliche Bank, die bis heute in Russland tätig ist. Es sind noch ein paar andere, so zum Beispiel die italienische Unicredit-Gruppe. In Österreich kennen wir sie als Unicredit Bank Austria. Ja, oder die Deutsche Bank oder die ING oder ING-Gruppe aus den Niederlanden oder auch die OTP-Bank aus Ungarn. Okay, der Umstand, dass andere auch da sind, das legitimiert für sich genommen natürlich noch nichts. Ja, also habe ich bei der Pressestelle der RBI nachgefragt, warum man weiterhin Geschäfte in Russland macht. Ja, ich habe ersucht, das meinen Hörerinnen und Hörern zu erklären. Ich habe daraufhin eine recht ausführliche Stellungnahme erhalten, die sich in etwas so zusammenfassen lässt. Ja, man wäre eh gern raus aus Russland, kommt da aber, wie andere westliche Banken auch, halt einfach nicht weg. Also macht man weiter. Ja, klar könnten sie die Bank in Russland den Russen schenken und heimgehen, aber das ist anscheinend keine Option. Ich zitiere jetzt mal aus der Stellungnahme. Die RBI schreibt: Der Vorstand der RBI ist aufgrund des Aktienrechts verpflichtet, den Schaden für die Aktionärinnen und Aktionäre der RBI zu minimieren. Der Vorstand der RBI ist nach einer sorgfältigen Prüfung zur Auffassung gelangt, dass die beste Lösung für die Aktionärinnen und Aktionäre der RBI die Entkonsolidierung der Raiffeisenbank Russland ist. Die präferierte Option ist ein Verkauf. Sollte dies nicht möglich sein, wäre eine Abspaltung die Alternative. Die RBI arbeitet intensiv parallel an beiden Optionen. Zitat Ende. Eine Anmerkung dazu, das ist jetzt in etwa der Stand, den wir schon vor 2 Jahren hatten. Keine wirkliche Bewegung also. Dass der Rückzug aus Russland nicht gelingt, das begründet die Bank wiederum wie folgt. Ich zitiere wieder: Dies liegt an den besonderen Rahmenbedingungen, die einen Verkauf sehr stark erschweren. Unter normalen Umständen ist es nicht ungewöhnlich, dass der Verkauf einer Bank innerhalb der EU weit über ein Jahr dauert. Die Umstände für einen Verkauf einer westlichen Bank in Russland sind alles andere als gewöhnlich. Eine Vielzahl von potenziellen Käufern scheidet aus. Westliche Investoren haben aus naheliegenden Gründen kein Interesse, in den russischen Markt einzusteigen, und die Einhaltung von internationalen Sanktionen gegen Russland ist im Verkaufsprozess sicherzustellen. Und dann steht da noch, gleichzeitig hat die russische Regierung in den vergangenen Monaten die Hürden für den Verkauf von westlichen Unternehmen kontinuierlich erhöht. Zitat Ende. Ja, man legt auch Wert auf die Feststellung, dass das Russlandgeschäft in den vergangenen 2 Jahren sehr stark zurückgefahren wurde. So zum Beispiel -56% beim Kreditvolumen. Dazu hat die RBI auch alle Geschäftsbeziehungen mit russischen Korrespondenzbanken beendet, abgesehen von der eigenen Tochterbank natürlich. Ich zitiere wieder, dass die Raiffeisenbank Russland nach wie vor Geschäfte macht, wie beschrieben, auf deutlich niedrigerem Niveau als vor Kriegsbeginn, liegt einerseits daran, dass sie vertragliche Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden erfüllen muss und zweitens daran, dass ein Verkauf einer Bank ohne Geschäft unmöglich ist. Zitat Ende. Ja, wenn man so will, Raiffeisen ist in Russland zum Geldverdienen verdammt. Ja, und an diesem Punkt kommen die USA ins Spiel. Das US-Finanzministerium hat jüngst eine hochrangige Vertreterin auf Europareise geschickt. Sie heißt Anna Morris und sie hatte auch Termine mit Leuten aus dem Wiener Finanzsektor und eben auch bei der RBI. Ja, dort gab es einen separaten Termin, wie es hieß. Das wurde deshalb öffentlich bekannt, weil die US-Botschaft am 6. März eine Presseaussendung dazu gemacht hatte. Und da stand in doch ungewöhnlicher Deutlichkeit drin, dass die USA jetzt ausländische Finanzinstitute ins Visier nehmen, die Dienstleistungen gleich welcher Art für Russlands militärisch-industrielle Basis erbringen. Ja, und in der Presseaussendung stand eben auch, dass es einen separaten Termin bei der RBI geben würde. Kann man sich natürlich fragen, Moment mal, wie können die Amerikaner zum Beispiel die RBI ins Visier nehmen, eine österreichische Bank, die in Russland Geschäfte macht? Welchen Hebel sollen die Amerikaner da überhaupt haben? Nun, die Antwort heißt US-Dollar und der ist bekanntlich auch ein geopolitisches Instrument. Das erlaubt es den USA im konkreten Fall, ihr Sanktionsregime auch da umzusetzen, wo sie eigentlich gar nicht zuständig sind. Ja, das Finanzministerium in den USA kann der RBI natürlich nicht verbieten, in Russland Geschäfte zu machen, aber es kann die Bank vom Zahlungsverkehr in US-Dollar quasi aussperren. Ja, da reicht es schon, US-Banken zu verbieten, mit der RBI Geschäfte zu machen. Ja, und wohin das führt, das haben wir in Österreich tatsächlich schon einmal gehabt. Ist eine kleine Ewigkeit her. 2004 musste in Wien eine sehr kleine und sehr intransparente Bank zusperren, an die sich vermutlich kaum noch jemand erinnert. Es war die Golden Star Bank AG und die hatte ihren Sitz in der Wiener Kaiserstraße. Ja, und die gehörte, also die Bank, nicht die Kaiserstraße, der Volksrepublik Nordkorea. Ja, tatsächlich war die Golden Star Bank in Wien die weltweit einzige nordkoreanische Bank im Westen. Die war zwar nach außen hin winzig klein, sie soll aber damals eine ganz zentrale Rolle im Finanzsystem der Diktatur in Pyongyang gespielt haben. Die nordkoreanische Bank hatte damals Geschäftsbeziehungen zu mehreren österreichischen Banken. Und was haben die Amerikaner 2003 gemacht? Sie haben den österreichischen Banken ausgerichtet, dass sie sich entscheiden können, Geschäfte mit US-Banken oder doch lieber mit den Nordkoreanern. Das Ergebnis war vorhersehbar, am Ende hat keine österreichische Bank mehr etwas mit den Nordkoreanern gemacht. Sie waren dann völlig vom Zahlungsverkehr abgeschnitten und mussten letztlich dicht machen. Ich habe übrigens 2004 gemeinsam mit dem Martin Staudinger im Profil einen Nachruf auf diese Bank geschrieben. Ja, da hatten sich ja ziemlich wilde Sachen abgespielt. Da ging es um Falschgeldgeschäfte, es ging um den Handel mit Falschgold, um Plutoniumschmuggel und es ging auch um ein Gerücht, dass der Leichnam eines in Ungnade gefallenen Bankmitarbeiters, wie wir das damals ausgedrückt haben, eingewickelt in einen Teppich aus der Bank und außer Landes gebracht worden war. Ja. Diese Geschichte hat dem Martin Staudinger und mir dann tatsächlich einen Termin in der nordkoreanischen Botschaft in Wien eingebracht. Und wir sind damals naiv über Wann hingegangen und haben geglaubt, wir führen dort jetzt ein Interview. Und tatsächlich haben uns die Nordkoreaner dann verhört. Ja, jetzt, wo ich es einspreche, denke ich mir, ich soll diese Geschichte mal mit dem Martin hier im Podcast erzählen. Ja, es war einerseits wahnsinnig lustig und dann auch wieder nicht, weil ich weiß noch, wie ich gezögert habe, den grünen Tee zu trinken, den man uns da hingestellt hat. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich den Tee jetzt trinke, liege ich womöglich demnächst auch in einem Teppich auf dem Weg nach Pyongyang. Ja, und während ich noch überlegt habe, ob der Tee mein Ende sein könnte, hat ihn der Martin Staudinger längst ausgetrunken. Ja, er war immer schon der härtere Hund von uns beiden. Ja, ich denke, wir sollten diese Geschichte bei nächster Gelegenheit mal erzählen. Zurück zu Raiffeisen. Ja, es gibt jetzt unterschiedliche Deutungen, Wahrnehmungen, Darstellungen, was Anna Morris vom US-Finanzministerium den Raiffeisen-Leuten bei ihrem Wien-Besuch erzählt hat. Ja, die Plattform EU Observer hat am 9. März berichtet, dass die USA Raiffeisen wegen Russland mit Sanktionen gedroht hätten, also damit vom US-Zahlungsverkehr abgeschnitten zu werden. Ja, der Bericht machte dann auch schnell die Runde, aber die Bank hat das sofort dementiert. In einer ersten Reaktion der RBI hieß es, die US-Vertreterin habe mitnichten mit Sanktionen gedroht. Sie habe nur in einem allgemeinen Statement, wie es hieß, deutlich gemacht, dass Finanzinstitute, die Russland-Sanktionen verletzen oder umgehen, vom US-Finanzsystem ausgeschlossen werden können. Ja. Das mit dem allgemeinen Statement, das hat mich ein wenig stutzig gemacht. Ja, weil warum sollte eine Vertreterin des US-Finanzministeriums nach Wien kommen, da extra einen Termin mit Raiffeisen-Leuten machen, nur um ihnen dann ganz allgemein etwas zu erklären, das sie eh längst schon wissen? Auch das habe ich bei der RBI nachgefragt, nämlich bildet der Hinweis auf dieses allgemeine Statement tatsächlich den gesamten Gesprächsverlauf mit Frau Anna Morris ab. Ja, und jetzt lese ich wieder etwas vor. Zitat: Dass Frau Morris im Rahmen ihres Wien-Besuchs ein separates Gespräch mit der einzigen österreichischen Bank, die eine Tochterbank in Russland besitzt, vereinbart, liegt auf der Hand und wurde von der RBI nicht bestritten. Solche Gespräche hat es auch in der Vergangenheit gegeben. Die RBI bestreitet allerdings entschieden Medienberichte, nach denen Frau Morris bzw. das US-Treasury, also das Finanzministerium, die RBI mit spezifischen Sanktionsdrohungen und Vorwürfen der Sanktionsverletzungen konfrontiert hat. Zitat Ende. Ja, ich habe auch dem US Department of the Treasury, wie das Finanzministerium vollständig heißt, eine Anfrage geschickt, ob eben bei dem Termin mit Raiffeisen in Wien nun wirklich nur ganz allgemeine Dinge besprochen worden sind. Gut, ich hatte jetzt ehrlicherweise nicht mit einer Antwort gerechnet. So gesehen wurde ich auch nicht enttäuscht. Ich habe nämlich keine bekommen. Ja, aus Sicht des RBI-Management kann man natürlich auch auf Zeit spielen, nicht? Im Kriege enden irgendwann und einen solchen auszusitzen, das muss ja nachher kein Nachteil sein. Erst vor wenigen Tagen hat die Bank berichtet, dass sie ihre Anteile an der belarussischen Prior Bank an eine Investmentfirma aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkaufen will. Ja, und das weit unter dem vermeintlichen Wert. Ja, die Bank in Russland ist viel, viel größer und klar will der Vorstand die finanziellen Belastungen möglichst klein halten. Ja, andererseits hat man dort über viele Jahre auch sehr viel Geld verdient. Nicht? Ein allzu großes Imageproblem hat die Bank derzeit vermutlich noch nicht, aber das mit dem in Verruf geraten und dem öffentlichen Druck, das kann dann relativ schnell an Dynamik gewinnen. Ja, ich denke zum Beispiel an das, was vor nicht allzu langer Zeit rund um Credit Suisse in der Schweiz passiert ist. Insofern würde ich das, was da in den vergangenen Tagen in Wien vorgegangen ist, keinesfalls unterschätzen. Ich schaue mir das jedenfalls weiter an. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion@diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
Missing Link.